Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich begrüße Sie heute zu einer ganz besonderen Sendung, zu einer Sendung aus dem Camp Marmal in Mazar-i-Sharif. Hier sind 2537 deutsche Soldaten stationiert. Wir in Deutschland, wir wissen zwar, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist, aber ganz ehrlich, viele von uns wissen gar nicht genau, was die Bundeswehr hier eigentlich macht. Wir lernen Soldaten kennen, wir lernen ihre Familien kennen und wir werden erfahren, was die Soldatinnen und Soldaten hier im Einsatz erleben und teilweise natürlich auch erleben müssen. Und ich freue mich auf einen besonderen Gast, Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Und auch dies ist eine besondere Sendung, die letzte Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe im Jahr 2010 vom 18. Dezember. Und mein Studiogast ist auch ein besonderer, aber eigentlich schon gelegentlich. Man hat ja fast schon Entzugserscheinung, wenn ich jetzt nicht sage, wer es ist. Daniel Fiene.
Guten Abend, Jörg.
Medienjournalist und Blogger, der mir gleich mal sagen wird, wussten wir das alles tatsächlich nicht, dass in Afghanistan die Bundeswehr dort Tanklastzüge angreift und gelegentlich sich auch selbst verteidigen muss?
Ah, ich glaube, da hat Kerner weder Tagesthemen noch Radio 1 gehört. Also ich glaube, da ist man nicht wirklich viel schlauer geworden, auch nicht mit seiner Sendung. Und wenn, hat es keiner mitbekommen, denn das war eine mit dem schlechtesten Kerner-Marktanteil seit Wochen. Und Kerner dümpelt ja eh schon weit unten rum. Also quotentechnisch war diese Sendung ein großer Flop.
Aber das Bundesverteidigungsministerium hat sich offenbar gefreut über so viel PR, denn auf der Homepage gab es sogar vorab schon einige Ausschnitte aus der Sat.1-Sendung.
Eine Million Zuschauer, wie es dann letztendlich war, das ist natürlich erstmal, hört sich viel an, war allerdings in der Kernzielgruppe nur 7,5% Marktanteil und das ist der schlechteste Kernerwert seit Anfang September gewesen.
Ja, das alles und noch viel mehr im Radio 1 Medienmagazin, wie gesagt, und zwar vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Ja, ein Crazy ist schon verrückt. Müssen wir uns jetzt eigentlich, Daniel, Sorgen machen, was Kerner anbelangt? Hat er denn irgendwie noch schon Zeit oder muss er knallhart Quote bringen?
Ach nein, ich glaube, brauchen wir uns nicht große Sorgen machen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, mit soften Fragen kommt mal weit. Das haben wir gesehen. Larry Kings Talkshow, die hat jetzt 25 Jahre gedauert. Also da müssen wir uns bei Kerner keine Sorgen machen. Der stellt ähnlich softe Fragen.
In dieser Woche verabschiedet mit Tränen in den Augen. Aber irgendwann ist Schluss auch für diese Sendung hier. Muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, wir müssen uns um Kerner wirklich keine Sorgen machen, sagte er mal selbst in einem Interview mit dem Medienmagazin.
Machen Sie sich um mich keine Sorgen.
Haben wir es ja mal gehört. Die nächsten Sorgen, die man sich vielleicht machen muss, obwohl das erstmal so in der Presse nicht kommuniziert wurde, Daniel, ist der 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Der wurde jetzt unterzeichnet. Das ist der Staatsvertrag, der sagt, ab 2013 gibt es keine Rundfunkgebühr mehr, sondern eine sogenannte eine Haushaltsabgabe und Betriebsstättenabgabe als Rundfunkbeitrag in der Höhe von 17,98 für Haushalte und bei Betrieben ist es gestaffelt nach Mitarbeitern und das erste Radio im Dienstfahrzeug ist kostenlos. Ist das für dich ein Problem, diese Umstellung? Also findest du das gut oder schlecht?
Ich habe natürlich erstmal geschaut, wie das funktioniert, wie mich das persönlich betreffen würde oder so. Interessant ist, was das zum Beispiel für freie Journalisten bedeutet. Und für die wird es jetzt vielfach günstiger, denn sie müssen ja natürlich für ihre private Nutzung als auch für die Nutzung wenn sie beruflich unterwegs sind, im eigenen Auto, im eigenen Büro was bezahlen. Aber diese zusätzliche Anmeldung, dadurch, dass das jetzt eine Haushaltsabgabe ist, wird für viele günstiger. Da kann sogar bis zu einem Drittel eingespart werden ab 2013.
Und komischerweise wird kommuniziert, es sind ja gar nicht alle betroffen, für viele ändert sich gar nichts. Aber dann heißt es wieder, und da habe ich mal in Rheinland-Pfalz den Chef der Staatskanzlei, Martin Stadelmeier, gefragt, wer denn eigentlich davon betroffen sei.
Alle sind davon betroffen. Für einen großen Teil wird es Erleichterungen bringen. Auch materielle Erleichterungen, weil beispielsweise die Menschen nicht mehr für ihre Geräte einzeln zahlen müssen, sondern weil wir eine Beitragspflicht für all diejenigen haben, die eine Wohnung bewohnen.
Wie sieht es aus mit Betriebsstätteninhabern? Da hört man Klagen, dass sie jetzt mehr zur Kasse gebeten werden.
Das will ich im Einzelfall nicht ausschließen. Tatsache aber ist, dass wir 2/3 der deutschen Betriebe nachdrücklich entlasten und bei 90% allenfalls ein Rundfunkbeitrag fällig wird. Das ist insgesamt eine sehr angemessene Lösung.
Gibt es Ausnahmetatbestände?
Ja, die gibt es. Wir haben beispielsweise für die Empfänger von Sozialleistungen einen Ausnahmetatbestand. Da entfällt dann die Beitragspflicht. Aber wir haben sie auch in bestimmten technischen Bereichen. Beispielsweise dürfen bestimmte Kfz-Omnibusse im Linienverkehr kein Radio haben und dafür muss selbstverständlich nicht gezahlt werden.
Das wusste ich auch gar nicht. Also es gibt Busse, die haben kein Radio, weil dort Schulklassen drin sind und das ist natürlich gut. Die müssen nicht da zur Kasse gebeten werden. Aber es ist auch immer gesagt worden, dass natürlich Taubblinde, die von der körperlichen Voraussetzung da nicht am Medienaufkommen sozusagen beteiligt werden können, auch nicht zur Kasse gebeten.
Sehr schön auch für Wohngemeinschaften. Die müssen dann auch nicht quasi pro Zimmer bezahlen, sondern wirklich nur einmal.
Ja, also alles, was hinter der Wohnung jetzt ab sofort, ab 2013, ab 1. Januar dann, also in 2 Jahren stattfindet, ist nicht mehr interessant für die Gebührenerhebung. Das ist auch natürlich ein Vorteil. Aber, und das sagte mir wiederum Wolfgang Böhmer, er ist Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, es ist natürlich nur ein Kompromiss, diese Umstellung auf die Haushaltsabgabe.
Also der große Wurf bestand ja darin, dass wir aus einem Gebührensystem ein Beitragssystem machen. Ich denke, dies ist gelungen. Wir wollten mit der Systemänderung bisher bekannte auch Ungerechtigkeiten versuchen auszumerzen und zu nivellieren. Aber jeder, der so etwas jemals durchdacht hat, weiß, es ist auch damit zu rechnen, dass es neue Klagen geben wird über eventuell neue Ungerechtigkeiten. Und um dies auch zu berücksichtigen, haben wir selbst heute mit einem Evaluierungsvorgehen beschlossen. Wir wollten uns schon diesem Problem stellen.
Das heißt, es gibt dann noch möglicherweise Änderungen?
Aber spätestens, nachdem wir das Ergebnis des jetzt heute beschlossenen Verfahrens abschätzen können. Nicht aufgrund von vorsorglicher Kritik, sondern aufgrund von Zahlen, die dann ermittelt werden müssen.
Ja, und betroffen sind natürlich die bis jetzt nur eine Radioabgabe zahlen, eine Radiogebühr oder eine PC-Gebühr. Und Christine Lieberknecht, sie ist Ministerpräsidentin aus Thüringen.
Also, dass ein solches Werk nicht beklagt würde, ist, denke ich, wäre die absolute Ausnahme. Von daher wird sich sicher auch jemand finden, der nicht zufrieden ist. Ich sehe einer Klage, aber wenn sie kommt, mit großer Gelassenheit entgegen.
Die Grünen waren nicht ganz zufrieden mit den verschiedenen Entwürfen, die kursierten. Sie hatten vor allen Dingen Datenschutzbedenken, weil natürlich bei der Umstellung erstmal Daten neu erhoben werden müssen. Wer ist eigentlich Mitglied eines Haushalts? Und um das zu verifizieren, wer nun da lebt, wer bezahlt, muss man erstmal mehr Daten erheben. Die kann man dann wieder löschen. Die Löschfristen waren den Grünen zu lang. Aber Tabia Rössner, sie ist medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, sagte mir:
Die Umstellung auf eine Haushaltsabgabe halten wir für richtig und zielführend, weil sie einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine stabile Finanzierung sichert, weil es auch das Durcheinander von welches Gerät muss wie angemeldet werden beseitigt. Daher ist es richtig. Es gab im Vorfeld Bedenken wegen datenschutzrechtlicher Probleme. Da haben wir massiv Kritik geäußert und viele Sachen sind auch behoben worden. Beispielsweise war es möglich, dass die Rundfunkanstalten Adressen ankaufen können von privaten Adresshändlern. Dies ist jetzt eingeschränkt worden. Es soll einen Stichtag geben, zu dem alle Daten auch gelöscht werden sollen. Das sind alles positive Dinge. Insofern können wir zufrieden sein mit dem Ergebnis.
Ein Stichwort fiel eben, Daniel. Die Finanzkraft des öffentlich-rechtlichen Systems ist damit gestärkt und auch die Zukunftssicherheit ist da. Wir hören uns das jetzt noch mal kurz von Klaus Wowereit an, vom regierenden Bürgermeister aus Berlin.
Das ist ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Finanzierungsgrundlagen für die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Aber, und jetzt kommt's.
Ja, eine Grundlage fällt ja sozusagen weg, das Programmsponsoring nach 20 Uhr, sowie an Sonntagen und bundesweiten Feiertagen fällt weg.
Das zum Beispiel, aber dann kommen wieder auf der anderen Seite die Schwarzseher dazu, die bisher sich gedrückt haben. Sie werden demzufolge, wenn sie zahlungspflichtig sind, in einem Haushalt zahlen müssen. Da kann man auch nicht mehr irgendwie tricksen und sagen, man hat gar kein Radiogerät. Aber ich war bei der Rundfunkratssitzung des RBB am Donnerstag und war relativ erstaunt. Ich dachte, da herrscht Gelassenheit und man freut sich. Aber der Verwaltungsratsvorsitzende sagte, das ist in dem Fall Dr. Hartmann Kleiner, mitnichten können wir uns jetzt zurücklehnen, denn es kommt dann wahrscheinlich, wenn die Gebühr 17,98 bleibt, dann ganz dick für den RBB und das hören wir uns mal an.
Wenn tatsächlich dieser Haushaltsbeitrag in derselben Höhe festgesetzt würde, wie gegenwärtig die Rundfunkgebühr ist, dann würden wir bereits im Jahre 2013 bei einer ganz normalen Fortschreibung unserer Ausgaben von 2% bei den Personalaufwendungen und 1% bei den Sachaufwendungen bei einem Betriebsverlust von 8 Millionen Euro landen und im nächsten Jahr dann der Gebührenperiode 2014 bei einem weiteren Verlust von 18,5 Millionen Euro. Also alles in allem in diesen beiden Jahren schon von etwas über 26 Millionen Euro. Und wenn ich dann unsere Verpflichtung zur Schließung der Deckungslücke Altersversorgung hinzurechne, würde der Verlust der Anstalt in diesen beiden Jahren bei 40 Millionen Euro liegen. Das sind natürlich Größenordnungen, die wir durch irgendwelche haushalterischen Maßnahmen, Herr Brandstätter, nicht einfach verhindern können, sondern das würde schon bedeuten, dass Einschnitte in das Programm und in die Aufgaben dieser Anstalt unvermeidbar wären. Umso wichtiger wird es also sein, dass wir rechtzeitig vor Beginn dieser neuen Gebührenperiode den Bedarf, zumindest hier das RBB, deutlich machen und dass die Frage, die Frau Reim ja mit Recht angeschnitten hat, nämlich die Frage eines Strukturausgleichs innerhalb der ARD-Anstalten, dann auch bis zum Beginn der Gebührenperiode zu unserer Zufriedenheit gelöst werden kann. Noch ein Blick auf die Liquidität, um Sie nun noch etwas beunruhigter zu entlassen. Wenn es so käme, können Sie sich ja vorstellen, ist dann im Jahre 2013 unsere Liquidität weg, bei null, wenn man so will. Und ein Jahr später würden uns bereits 21 Millionen Euro fehlen in der Liquidität. Sie wissen, wir haben gegenwärtig ein Darlehen der ARD von 20 Millionen schon in den Büchern. Wenn Sie so wollen, hätten wir dann einen Schuldenstand von 40 Millionen Euro. Das entspricht so etwa dem Betriebsergebnis für die beiden Jahre. Also alles in allem. Kein Anlass jetzt, sich beruhigt zurückzulehnen, sondern wir müssen im nächsten Jahr und dann 2012 außerordentlich wachsam sein und eben unsere Anliegen so nachhaltig vortragen können, dass wir auch Gehör finden. Und hier sind dann wieder die beiden Länder angesprochen. Nicht nur die Aufsicht, sondern auch die politischen Parteien, die uns hoffentlich bei diesen Anliegen auch nachhaltig unterstützen können. Schönen Dank.
Soweit Dr. Hartmann-Kleiner, Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrates. Und Sie sind jetzt aktuell angeschlossen an die ganze Gebührendiskussion. Die Parlamente müssen dem natürlich noch zustimmen. Und was es darüber hinaus dann für Entwicklungen geben wird, das dann hier wieder im Radio 1 Medienmagazin. Radio 1, die letzte Medienmagazin-Sendung im Kalenderjahr 2010. Daniel, wer war denn für dich eigentlich die Medienpersönlichkeit des Jahres?
Also ich habe mir das noch nicht so ganz zu Ende überlegt, aber ich glaube, ganz heiß im Rennen und das sagen bestimmt auch sehr viele Medienbeobachter, ist in diesem Jahr bestimmt Konstantin Neven-Dumont, der große Verlegersohn, zum Beispiel vom Kölner Express. Und der hat ja für große Schlagzeilen gesorgt und ist letztlich durch die Ämter nach dem Kommentarskandal im Blog von Stefan Niggemeier auch von seinen ganzen Vorstandsposten entlassen worden.
Das hätten wir uns abgesprochen, aber Konstantin Neven-Dumont, ich hatte ihn angefragt, ob er nicht vielleicht für ein Interview zur Verfügung steht, schweigt seit mehreren Wochen, gibt nur, sagen wir mal, den wirklich großen Multiplikatoren wie in Köln die Bild-Zeitung oder auch anderen.
Der direkten Konkurrenz, ja.
Publikationen, Interviews, macht wahrscheinlich jetzt auch erstmal Weihnachten, aber ich habe Steffen Grimberg von der Taz getroffen, der mir schon seit Jahren immer eine These schmackhaft machen wollte für eine Dissertation, nur bin ich keine Uni, der sagte, die Kinder von Medienmogulen haben es schwer. Und ich habe ihn einfach mal beim Wort genommen und ihn mit dieser These jetzt mal richtig ernsthaft konfrontiert. Ja.
Also ich würde es spontan den medialen Buddenbrooks-Effekt nennen.
Ja, das können wir gleich noch diskutieren. Aber hören wir erstmal, was uns Steffen Grimberg, Tatzen-Medienredakteur, zu sagen hat.
Das Interview.
Bei dem Begriff Medienmenschen des Jahres 2010 zögere ich etwas, Konstantin Neven-Dumont, wie er sich gerne betont, ins Spiel zu bringen. Aber er ist natürlich trotz seiner tragischen Figur eine Verlegerpersönlichkeit, die zumindest die Schlagzeilen von mehreren Wochen gefüllt hat. Ausgangspunkt Steffen Grimberg war ja eher die Tatsache, dass er als Blog-Eintrag Mensch, der offenbar mit 100 Pseudonymen gespielt hat, aufgefallen ist. Geendet ist er als Verstoßener des Vaters. Passt eigentlich gar nicht zusammen, könnte man gar nicht erfinden, aber letzten Endes war es so.
Ja, und beides ist richtig. Also er ist tatsächlich durch diese Blockaktion ins Gerede gekommen. Er hat ja schon mal geblockt, Anfang des Jahres, dann aber unter seinem Namen. Da gab es schon damals auch Gelächter, sowohl in der Branche als auch im eigenen Verlag. Nicht zuletzt wegen der Qualität der Einträge, wo man nämlich sagte, mein Gott, was ist das denn für ein Wissen, eine Kenntnis, eine Analyse eben von einem der größeren deutschen Verlagserben. Das ist doch alles auf einem recht merkwürdigen Niveau. Und schon damals haben natürlich im Konzern bestimmte Menschen, die gesagt haben, oh oh, mit diesem designierten neuen Chef sind wir ja eigentlich auch gar nicht so glücklich, versucht daraus Kapital zu schlagen, also seinen Einfluss zu schmälern. Und das war natürlich jetzt nach dieser anonymen Bloggerei, wo er ja bis heute betont, das sei nicht er gewesen, sondern Menschen, die Zugang zu seinem Rechner gehabt hätten, erst recht. Und deswegen stimmt letztlich beides. Er hat den Vater ja auch so unter Druck gesetzt, da hat er sich sicherlich auch ein bisschen instrumentalisieren lassen, dass der alte Alfred Neven Dumont am Ende vermutlich gar nicht anders konnte, als sich klar zu entscheiden. Wobei ich auch tatsächlich glaube, dass das Tischtuch noch nicht endgültig zerschnitten ist. Blut ist immer dicker als Wasser und das gilt bei den Neven Dumonts ganz, ganz besonders.
Aber teilt damit Konstantin Neven Dumont nicht das Schicksal vieler Söhne von Medienmogulen oder Mediengewaltigen, also mal als Stichwort Leo Kirch, Thomas Kirch, Hubert Murdoch und seine nachrückende Generation, dann vielleicht ist zu nennen Augstein. Gibt es nicht da vielleicht sowas wie ein psychologisches Schicksal, was Kinder dieser Eltern vielleicht teilen?
Naja klar, wir haben hier einen ganz konkreten Vater-Sohn-Konflikt. Ein sehr dominanter Vater und ein Sohn, der vermutlich, egal was er macht und wie gut oder schlecht er es macht, den Ansprüchen des Vaters nie wird genügen können. Das gilt für Konstantin Neven Dumont, das galt aber auch für jemanden, der sich dann, als der Vater endlich abgegeben hatte und auch die Brüder ausgezahlt waren, es dann geschafft hat, Hubert Burda. Auch Hubert Burda musste ja lange, lange strampeln, bis er bei Burda das wurde, was er heute ist, nämlich das unbeschränkte Herrscherlein im Burda-Reich, das jetzt auch ganz konkret nach ihm benannt ist, Hubert Burda Media. Das hat er ja, glaube ich, auch so als kleine Anmerkung zu dieser ganzen Geschichte durchexerziert, dass der Verlag jetzt eben auch genauso heißt wie er. Und das haben wir tatsächlich bei ganz vielen Familien. Da hat es nur geräuschloser vielleicht funktioniert als jetzt im Hause Dumont. Nehmen Sie den Fall Leo Kirch. Thomas Kirch war so lange wichtig und geschätzter offizieller Inhaber des Fernsehsenders ProSieben, wie der eben nicht zum Rest der Leo Kirch-Gruppe dazugehören durfte, aufgrund der damals geltenden medienkonzentrationsrechtlichen Vorschriften. Da war eben klar geregelt, dass man nicht allzu viele Sender und Printbeteiligungen auf einmal haben durfte. Und da war ProSieben beim Leo im Portfolio zu viel. Also wurde es auf den Sohn gelegt. Und es gab damals schon viele absurde dann auch Testate, zum Beispiel der Bayerischen Landesanstalt für Medien, die ja die Rechtsaufsicht über viele Kirchsender hatte, dass also immer überzeugend dargelegt worden sei, dass also zwischen Thomas Kirch und seinem Vater Leo Kirch außer der verwandtschaftlichen sonst keine Beziehung bestand. Und schizophrenerweise oder ironischerweise bekommt das ja eine gewisse Gültigkeit, wenn man sich anguckt, was danach mit Thomas Kirch passiert ist. Kaum durfte ProSieben eben in das große Kirchreich eingemeindet werden und wurde dann ja relativ bald auch mit Sat.1 zu ProSieben Sat.1 AG verschmolzen, verschwand Thomas Kirch in der Versenkung und ward de facto nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Allerdings, wie gesagt, recht geräuschlos. Er hat sich darüber nicht beklagt, meines Wissens. Er hat auch nie die Öffentlichkeit gesucht. Ich weiß persönlich im Moment gar nicht, was er macht, wo er steckt, was er treibt. Ich denke mal, finanziell wird es ihm nicht schlecht gehen. Dafür wird der Vater sorgen. Aber er hat de facto im Familienkonzern keinen Einfluss. Leo Kirch ist ja jetzt auch nun schon recht alt. Es gibt immer mal wieder Gerüchte, wie lange er seinen Rest, was er da jetzt auch noch hat an Vermögensverwaltung und so weiter, noch führen kann. Aber auch da ist ja nie die Rede davon, dass Thomas Kirch noch mal irgendwo in Erscheinung tritt. Da gibt es andere Vertraute von Leo Kirch. Anderes Beispiel in der Medienwelt sicherlich hier in Deutschland die Kinder von Rudolf Augstein, denen der Vater ja sogar noch den Tort angetan hat, seine Sperrminorität, also seine Anteile am Spiegel, die eben bedeuteten, dass gegen ihn keine wesentlichen Entscheidungen getroffen werden konnten, dass er dieses entscheidende Anteilsprozent, was das abgesichert hat, nicht an die Kinder weitervererbt hat. Die Kinder haben nur 25% bekommen und dieses entscheidende Anteilsprozent, was eben diese sogenannte Sperrminorität konstituierte, ist dann aufgeteilt worden zwischen den Spiegel-Mitarbeitern, die ja die Hauptbeteiligten am Spiegel-Unternehmen sind, und dem Verlag Gruner und Jahr, der ebenfalls am Spiegel beteiligt ist, sodass also jetzt Jakob und Franziska Augstein selber zwar vermutlich ganz gut verdienen am Spiegel-Engagement, aber de facto als Erben dort publizistisch, unternehmerisch keinen Einfluss mehr haben. Und auch das ist ja durchaus eher geräuschlos, das hat man in der Presse gelesen, aber es gab jetzt keine großen Jammereien der beiden Augstein-Kinder dagegen. Viertes großes Beispiel wäre die Familie Springer nach dem tragischen Freitod des ersten Sohnes. Die Enkel, die sich mit Verlagserbin Friede Springer ja langjährige gerichtliche Auseinandersetzungen über das Testament Axel Springers und eine recht späte Testamentsänderung zugunsten von Frau Friede Springer gestritten haben. Auch dort ist das Familientischtuch, wenn man so will, in gewisser Weise ja zerschnitten. Klar, sowas kommt in den besten Familien vor, aber zeugt eben auch nicht gerade vom reibungslosen Übergang in den Generationen. Und ich glaube, es gehört keine Prophetie dazu zu sagen, wenn Frau Friede Springer einmal nicht mehr ist, wird der Einfluss der Familie Springer bei Springer mit Sicherheit jedenfalls auch nicht stärker, als er heute ist, sondern eher noch mal deutlich geringer, weil dort andere Leute, wie zum Beispiel der Vorstandschef Matthias Döpfner, jetzt in ganz anderen Rollen sind, sozusagen das Erbe des großen Verlegers Axel Springer angetreten haben. Und das Ganze ist selbstverständlich nicht auf Deutschland beschränkt. Wenn wir mal ins Ausland gucken, der internationale Medienunternehmer Rupert Murdoch hat jetzt im Prinzip schon drei seiner zum Glück dann recht vielen Kinder verschlissen, wenn es um Nachfolgefragen ging. Das fing an mit dem erstgeborenen Sohn Lachlan Murdoch, der immer als designierter Verlagserbe galt, der dann aber lieber sich wieder nach Australien absentierte, dort zwar mittlerweile wieder für das väterliche Unternehmen arbeitet, aber zumindest derzeit nicht wirklich als Kronprinz gilt. Seine Schwester Elizabeth hat für den Vater lange den sehr erfolgreichen Pay-TV-Sender BSKB in London geführt, galt dann so als nächste Anwärterin auf die Nachfolge, hat dann aber auch irgendwann dem Familienhaus AD gesagt und ist jetzt als freie Fernsehproduzentin sehr erfolgreich und, wie britische Medien gerne berichten, auch wohl glücklicher als noch in Murdoch-Diensten stehend. Und jetzt ist es eben dort mittlerweile der nächste Sohn James, der gerade als großer Thronfolger gilt und sich eine ja, jetzt glaube ich auch berechtigte große Karriere ausrechnen kann. Er hat schon große Karriere gemacht und scheint jetzt aber auch tatsächlich vom Vater so akzeptiert zu werden. Das heißt, da scheint dieses, was ich vorhin zum Thema Dumont sagte, dass also der Sohn vermutlich, egal wie gut er sich denn be- und erwiesen hätte, nie den Ansprüchen des Vaters genügt hätte, das scheint es da jetzt nicht mehr zu geben. Das hat vielleicht dann auch Murdoch Senior bei den vorigen Kindern erlebt, denn ich habe noch gar nicht über die Kinder aus erster Ehe von Murdoch gesprochen, Prudence Murdoch und so weiter, die also auch alle schon mal natürlich zu früheren Zeiten im Verlag so als die designierten Kronprinzessinnen und Kronprinzen galten.
Der Kreis schließt sich, wenn man wieder auf Neven Dumont zurückkommt und man sagt, er ist in guter Gesellschaft, er soll sich nicht sorgen. Das ist das Schicksal offenbar starker Medienmenschen. Und wenn man bedenkt, das haben Sie auch recherchiert, wie der Sohn von Goethe anonym begraben liegt fast, dann geht es ihm doch noch ganz gut.
Ja, natürlich. Also auf dem Grabstein in Rom steht, sehr frei übersetzt, hier liegt des Vaters Sohn begraben. Das heißt also, auch da ist der Vater wirklich bis zum Schluss die alles beherrschende Persönlichkeit. Der Sohn kommt quasi nur über den Vater vor. Das ist natürlich ein etwas arg makaberer Hinweis auf eine vielleicht nicht ganz so glückliche Familienbeziehung. Da kann sich also Constantin Neven Dumont, glaube ich, noch glücklich schätzen. Und das möchte ich ausdrücklich nochmal sagen, ich glaube auch, dass diese Saga, wie immer sie auch weitergeht, weitergehen wird. Denn eins eint natürlich, Goethe vielleicht dann ausgenommen, aber der war ja bekanntermaßen auch kein Medienunternehmer im heutigen Sinne, eint natürlich alle diese Familien. Sie wollen, und so sehr sie sich dann intern in der Familie eben auch streiten mögen, sie wollen das Haus um jeden Preis in der Familie halten und jeglicher Übernahme von außen doch, wenn es irgend geht, verhindern, jeglichen Einfluss. Und von daher glaube ich, die Saga Neven Dumont ist noch nicht ausgespielt, denn es gibt noch, oder auserzählt, es gibt noch genügend andere Dumonts, die da zum Zuge vielleicht auch kommen wollen. Und das wird ein Neven Dumont, glaube ich, nicht zulassen, dass jetzt nach über 200 Jahren plötzlich irgendein anderer Zweig dieses großen Familienclans in Köln am Rhein die Führungsmütze aufsetzt und sagt, das Ganze heißt jetzt plötzlich Dumont-Schütte.
Steffen Grimberg mit seiner These, Kinder von Medienmogulen haben es nicht einfach. So, und jetzt gehen wir erstmal, glaube ich, zu Fritz runter. Das ist schon klar, aber ja, also wir werden fragen, wieso gehen wir jetzt zu Fritz runter? Wir machen mal was in der 87-jährigen Rundfunkgeschichte fast Einmaliges. Wir schalten beide Programme Radio 1 und Fritz zusammen. Warum das Ganze erklären wir dann, wenn ich unten bei Fritz bin. Und vorher gehen wir aber noch einkaufen und wir ja, haben natürlich noch Radio 1 Service.
Werbung. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So, das ist jetzt die Überbrückungsmusik für mich. Ich gehe ins Fritz-Studio, das ist zwei Etagen unter mir. Dort ist Markus Richter. Er moderiert die Sendung Trackback, auch eine Sendung, die medial ganz gut zu uns passt. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über Radio im Netz.
Kiss That Girl von Kate Nash, und Frau Nash möge mir verzeihen, dass wir da jetzt mal so ein bisschen hart reingehen müssen, aber wir versuchen heute etwas ganz Außergewöhnliches hier bei Trackback auf Fritz. Wir machen eine Multisendung, könnte man das sagen. Leute von zwei verschiedenen Sendern sind hier im Studio bei Fritz zu Gast. Ich bin natürlich der eine, Markus Richter, Fritz, Trackback, und die anderen sind Jörg Wagner und Daniel Fiene vom Medienmagazin von Radio 1. Hallo und guten Abend.
Ich bin noch ein bisschen außer Atem. natürlich sind wir elektroakustisch jetzt zusammengeschaltet, aber wir müssen uns anders als im Raumschiff Enterprise ja noch richtig bewegen. Deswegen vielleicht erstmal Daniel.
Da kann auch ein Stockwerk sehr lange werden. Also ja. Ich habe angekündigt im Netz, es kommt hoher Besuch von oben. Das ist in diesem Fall wörtlich gemeint. Ihr sendet ja ein Stockwerk über uns. Warum sind wir denn heute hier alle zusammen? Erklär das doch mal bitte einer den Hörern.
Wir haben uns gedacht, dass wir unbedingt über Fritz.de sprechen müssen, weil da nämlich ja kürzlich eine Innovation stattgefunden hat, die wir natürlich auch unseren Radio 1 Medienmagazin-Hörern nicht verschweigen wollen. Und zwar würde ich sagen, ist der Ansatz ziemlich spannend, dass Radio total neu gedacht wird. Und da dachten wir, okay, das musst du uns mal genauer vorstellen.
So, jetzt müssen wir aber sagen, natürlich, wenn die zwei Leute einer Sendeanstalt sich über ihre eigene Webseite unterhalten und sagen, das ist ganz toll, dann müssen wir auch begründen, warum, weil sonst kommt das vielleicht da draußen ein bisschen komisch an. Warum genau ist es für euch eine Revolution?
Das fängt damit an, dass Fritz ziemlich schnell im Netz war, als es das Netz gab. Dank Lutz Schramm übrigens damals, auch Moderator hier bei Fritz. Und das war erstmal nur die Verlängerung der Radiosendung einfach ins Netz. Mhm. Und jetzt, glaube ich, habt ihr etwas sehr Gutes gemacht. Ihr habt das Radio insofern erfunden neu, als dass ihr das Radio als Continuum begreift, wo man hin und her scrollen kann in die Vergangenheit und in die Zukunft. Ich glaube, das gibt's so noch nicht. Also in die Zukunft sowieso nicht. Und in die Vergangenheit, da kann man sich irgendwann mal was rauspicken. Aber richtig mit der Zeitleiste, das Programm 24 Stunden mal zurückzuverfolgen, ich glaube, das ist ziemlich einmalig. Oder habt ihr dafür ein Vorbild gehabt?
Nee, das ist tatsächlich, also ich möchte jetzt mal auch in den Bereich des Anekdotischen abgleiten. Die Idee der Zeitleiste ist ja, es passiert auf der Webseite immer genau das, was auch im Radio passiert. Und das ist natürlich einerseits ganz großartig, weil Radio ist ja immer irgendwie ein Nebenbei-Medium. Also das lässt man laufen, während man abwäscht, bügelt, weiß der Geier was. Und das macht die Webseite ja jetzt einfach mit. Das heißt, man muss da nicht ständig verfolgen, sondern man kann einfach mitlaufen. Wenn man im Radio was hört, kann man gucken, was ist denn da gerade. Es gibt natürlich auch einen anderen Hintergrund, und der ist der, als Online-Redaktion eines Senders ist man ständig genötigt von allen, von dem ganzen Rest der Redaktion immer so, ja, pack doch mal bitte das ganz oben auf die Seite, oder nein, das Konzert muss ganz oben auf die Seite. Und dann haben wir gedacht, so, pass auf Leute, wir machen es uns ganz einfach. Wir machen einfach so, auf der Website ist immer das, was wir im Radio machen. Wenn ihr es also oft sehen wollt, dann müsst ihr es auch auf dem Radio bringen. Und das ist sozusagen dann, das ist die Einheit. Und das ist auch sozusagen die Idee des Nebenbei-Mediums im Internet. Ich bin gespannt, gespannt, ob das funktioniert.
Vor allen Dingen ist ja auch die Frage, killt man sich damit seine Zuhörer, die ja das Radio als Kontinuum begreifen? Ist es nicht vielleicht doch besser, es fragmentiert anzubieten, so wie es die meisten Radiostationen ja machen, dass man also die einerseits bündelt, die Radio ganz anders hören wollen, nämlich querbeet und mal links, mal rechts, und die, die wirklich Radio hören wollen als Dauerbeschallung, ohne das jetzt böse zu meinen, werden mit dem klassischen UKW-Radio bedient.
Es geht ja beides. Also mit der Webseite geht auf jeden Fall beides. Man kann sozusagen also hinter diesen Zeitstrahl gehen, wo es alles mitläuft, und kann dann sozusagen sich alles zusammenklicken, was man irgendwie haben will. Das sozusagen komplette, ich sage mal jetzt normale Angebot gibt es nach wie vor. Und die Sache mit diesem Live, das ist schon auch im Netz sehr verbreitet. Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, da würde mich auch eure Meinung interessieren, wenn man die Podcasts im letzten Jahr betrachtet, dann ist es ja so, dass es früher ein Argument war, genau wie beim Radio, also irgendwie Podcast runterladen zu jeder Zeit und immer hören. Das war so ein Killer-Argument lange Zeit. Und dann ging es irgendwann los, so, ja, Tim Pritlove und Max Winde senden jetzt gerade irgendwie live und die Leute hören sich das an. Also sie gehen dahin in dem Moment, wo etwas passiert. Das heißt, dieser Live-Gedanke ist doch wieder ganz wichtig und das spielt dann auch die Webseite wieder.
Ich glaube auch, dass das eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt für diese Umstellung ist, weil so eine Art Zeitstrahl, das haben die Leute ja inzwischen auch gelernt. Also zum Beispiel durch Facebook und Twitter, was so eine Zeitleiste ist, das ist jetzt sozusagen angekommen im Surf-Alltag. Und ich glaube, deswegen kann das Radio jetzt auch sagen, hey, wir kopieren jetzt nicht irgendwie Spiegel Online, Tagesschau und so, wir machen jetzt einfach da unser eigenes Ding und kommen wieder klassisch zu unserem Medium zurück.
Und ist es tatsächlich so, dass dieser Event-Charakter, den Radio hat als Live-Medium, mehr dass die Faszination ist, als sich Informationen zusammenzustellen, zu personalisieren. Da haben doch die ganzen Internet-Gurus immer gesagt, also Personalisierung, das ist das Medium der Zukunft. Vergesst das, was die Programmdirektoren in den Anstalten machen. Natürlich ist der Überraschungseffekt da. Natürlich kann man sich nicht selber kitzeln, wenn man lachen will. Aber letzten Endes, die Freiheit zu haben, der eigene Programmdirektor zu sein, das ist es eigentlich.
Aber wenn man sieht, wie die sozialen Medien funktionieren, also gerade Twitter und Facebook, ist es ja so, man nimmt verschiedene, also hat verschiedene Freunde und die filtern für einen die News. Im Prinzip machen die ja nichts anderes. Was da passiert ist, ein Stream von Neuigkeiten, der auf mich einprasselt, der vorselektiert wurde von den Leuten, die ich kenne, und ich bin insofern mein eigener Chef, dass ich mir bestimmte Leute ausgesucht habe. Aber ich will mich halt genau nicht die ganze Zeit hinsetzen und sagen so, jetzt möchte ich das lesen, jetzt möchte ich das lesen, sondern ich möchte halt tatsächlich ab und zu einfach was anmachen, wo was rauskommt. Und das ist halt im besten Fall Radio.
Und das seit 87 Jahren warm Wasser aus Wand.
Ja,
genau. Und Fritz Radio ist da am Motor der Bewegung. Wo soll es denn jetzt noch hingehen? Was ist denn noch vorstellbar?
Also
Stichwort Mobilisierung des Internets. Also im Auto gibt es ja jetzt schon WLAN-Inselmöglichkeiten. Ja. Da kann man also seinen wie auch immer gearteten Empfänger dann streamen lassen. Das ist ja schon mal ein guter Fortschritt. Überall haben wir es dann irgendwann mal in der Kleidung. Und das ist egal, ob es per UKW oder per Internet kommt, oder?
Das denke ich auf jeden Fall. Also die Frage des Übertragens über ein terrestrisches Signal oder halt in digitalen Paketen wird sich erledigt haben, spätestens dann, wenn LTE kommt, also der neue Mobilfunkstandard, der dann wirklich große Bandbreiten zulässt. Ich glaube, dann hat sich das mit dem UKW-Signal eh erledigt, weil das dann auch im Autoradionetz kann. Und aber ganz auf uns bezogen, muss man schon sagen, so jetzt erstmal ausatmen, die neue Webseite sozusagen ein bisschen pulsieren lassen quasi, also sich dran gewöhnen und dann mal gucken, da gibt es bestimmt noch was zu arbeiten. Der häufigste Kritikpunkt ist ja Flash. Mussten wir halt, ging nicht anders in dem Moment, aber mal gucken, ob sich da noch was machen lässt. Ansonsten erstmal gucken und dann geht's weiter.
Und jetzt geht's ja auch erstmal weiter mit DAB, das gleich im Radio 1 Medienmagazin. Und hier bei Fritz,
womit? Hier bei Fritz geht's weiter mit dem Chaos Communication Kongress. Der ist ja jedes Jahr und wir werden dann gleich mal gucken, was da so passiert. Wir verabschieden also die beiden Herren vom Medienmagazin hier im Studio und alle, die im Radio dabei waren.
Und früher sagte man, und jetzt trennen sich die Wellen wieder.
Und jetzt trennen sich die Wellen wieder.
So, und damit sind wir wieder bei Radio 1 im Studio, Daniel und ich.
Ich habe auch tatsächlich hier gerade auf fritz.de gesehen, 18:27 nach den Nachrichten kommt Besuch von oben, Jörg Wagner vom Medienmagazin.
Toll. Ja, aber da standst nicht du, also nicht ganz perfekt das System.
Wir hätten es denen ja auch nicht verraten.
So, ich hatte es ja angekündigt, DAB ist unser Thema, aber vorher müssen wir noch ein aktuelles Thema ganz kurz abhandeln. Daniel, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
Oh ja.
Du erinnerst dich, sollte ab 1. Januar praktisch in Kraft treten, der sogenannte 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Hat nicht geklappt, warum nicht?
der Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist jetzt sozusagen in dieser Woche an Nordrhein-Westfalen gescheitert, da eigentlich fast durch die Bank weg alle Parteien dem Entwurf dann doch nicht zugestimmt haben. Eigentlich war ja eine Zustimmung erwartet worden, aber da haben sich die Politiker der massiven Kritik gebeugt und die kam hauptsächlich auch aus dem Internet, aus Blogs. Es gab da wirklich sehr viele akribische Arbeit und auch sehr viel Kritik von Menschen, die gesagt haben, nee, diese Neufassung, wir sind zwar für den Jugendschutz, allerdings hilft diese Neufassung nicht.
Der SPD-Politiker, den wir vorhin schon mal im Wort hörten, Martin Stadelmeier, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, kann diese ganze Kritik und die Aufregung um diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag überhaupt nicht verstehen.
Dass es insgesamt eine große Aufregung um das Netz gibt und dass da auch ein Stück weit ein Beachtungs- und Generationenkonflikt damit drin liegt. Da kommen sehr viele Dinge zusammen. In der Sache ist ganz klar, das eine ist der freie Informationsfluss und die Meinungsfreiheit. Die findet laut unserem Grundgesetz ihre Grenzen in einem wirksamen Jugendschutz. Und diese beiden Dinge muss man abwägen. Das hat der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, glaube ich, sehr klug gemacht.
Und Tabea Rössner von dem Bündnis 90 Die Grünen meint:
Wir haben diesen Vertrag immer kritisiert. Wir haben gesagt, der ist heute schon nicht mehr zeitgemäß. Der entspricht auch nicht den Anforderungen, die das Internet mit sich bringt. Insofern ist es eine konsequente Entscheidung, wenn er jetzt nicht in Kraft tritt.
Ja, für die öffentlich-rechtlichen Anstalten und für die privaten ändert sich nichts, weil das Gesetz aus dem Jahre 2003 weiter gilt, so als wäre nichts gewesen, das ganze Debakel. Aber du wolltest noch was sagen?
Ja, für die, dass diese Neufassung hätte eigentlich auch für die meisten Blogger, die sich da jetzt beschwert haben, auch überhaupt gar nicht, wäre gar nicht zum Tragen gekommen, da die meisten sich ja mit tagesaktuellem Geschehen befassen und die hätten das Privileg auch nutzen können, was zum Beispiel die Bild-Zeitung hat. Also presseähnliche Angebote wären von diesem Gesetz sowieso ausgenommen gewesen.
So, jetzt zu DAB, die zweite Meldung. In dieser Woche keine Hiobsbotschaft. Am 15. Dezember wurde endlich der DAB-Vertrag unterschrieben mit der Media Broadcast, die also das technisch abwickelt, ein Sendernetz des Digitalradios zu machen, allerdings natürlich nur mit Programm. Das Deutschlandradio hat gesagt, wir machen es, aber der Multiplex, der ja Möglichkeiten gibt auch für andere Radios, nur gemeinsam dann mit den Privaten. Sind denn überhaupt Private an Bord? Ja, es sind mittlerweile doch tatsächlich private Funkstationen, Radiofunkstationen an Bord, also die terrestrisch funken wollen. Und Verhandlungsführer, kann man sagen, der das Ganze koordiniert hat, war Helmut G. Bauer. Er ist in seinem richtigen normalen Leben, sage ich mal, womit er sein Brot verdient, Rechtsanwalt, hat diese juristische Kenntnis mit hineingeworfen in die ganzen Verhandlungen. Und ihn habe ich gefragt am Telefon, Herr Bauer, wie ist es denn überhaupt? Wie viel sind mit an Bord und warum hat es so lange gedauert?
Das Thema DAB ist eine fast never-ending Story in Deutschland. Wir haben schon viele Anläufe gehabt, um DAB in Deutschland zu starten. Und jetzt ist es endlich gelungen, dass 5 private Radioveranstalter mit der Media Broadcast einen Vertrag unterschrieben hat, um ab 1. August bundesweit mit Digitalradio starten zu können. Das war wirklich zur letzten Minute und zwar, weil die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF, die Mittel für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten freigeben wird, die Bedingung gesetzt hat, dass bis zum 15. Dezember die privaten Veranstalter einen Vertrag mit der Media Broadcast abschließen müssen und das Deutschlandradio, damit beide gemeinsam starten, weil klar ist, dass jeder den anderen braucht, um erfolgreich Digitalradio zu machen. Und wie das immer so ist mit Fristen, es wird bis zur letzten Minute verhandelt, um eine Einigung zu erreichen. Und das war eben am Morgen des 15. Dezember der Fall und haben damit auch die Bedingung, die die KEF gesetzt hat, erfüllt.
Inwieweit hat ein Chiphersteller da noch mitgewirkt? Gibt es da für die Privatfunker Erlöse oder Subventionen aus der Zusammenarbeit?
Wie sich jeder vorstellen kann, ist es sehr teuer, bundesweit privates Radio zu verbreiten und zwar nur betrachtet, was die technischen Übertragungskosten angeht. Die privaten Veranstalter, die ja in den nächsten Jahren kaum mit Einnahmen aus dem Digitalradio rechnen können, brauchen dabei finanzielle Unterstützung. Und sie haben deshalb verschiedene Hersteller angesprochen, ob diese bereit sind, die Einführung von Digitalradio zu unterstützen. Und die Firma Frontier Silicon, die Chip Chips herstellt, hat sich bereit erklärt, dort einen erheblichen Betrag zur Verfügung zu stellen. Frontier Silicon ist aber nicht allein. Auch andere Gerätehersteller haben sich verpflichtet, die Einführung finanziell zu unterstützen. Und um dann das Ganze rund zu machen, erhalten sie im Gegenzug zu dieser finanziellen Leistung entsprechende Werbezeit in den UKW-Programmen der privaten Radioveranstalter.
Werden die Chips dann möglicherweise auch in der Geräteindustrie Verwendung finden?
Das ist so. Frontier Silicon ist einer der großen Chiphersteller in diesem Bereich und man kann beispielsweise feststellen, dass Frontier Silicon für die Firma Apple einen DAB-Chip entwickelt hat, der in iPhones in der Zukunft eingebaut werden soll.
Also das Digitalradio scheint gerettet zu sein. Das war Helmut G. Bauer. Er hat das Verhandlungsergebnis mit den Privaten koordiniert. DAB Plus, es wird eine Senderkette geben. Ist das für dich der Durchbruch, Daniel?
Ach, bei DAB, da bin ich grundskeptisch, was wir da in den letzten Jahren immer erlebt haben. Also ich glaube, ich bin vom Thema Digitalradio in Deutschland erst überzeugt, wenn es A, am Laufen ist und B, wenn es auch viele Hörer dort geben wird.
Und wir werden das nächste Jahr 2011 hier verfolgen. Das war die letzte Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe im Jahr 2010. In 14 Tagen sind wir beide wieder hier am Mikroskop, Daniel und ich. Und dann werden wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, was wir jetzt so ein klein bisschen angedeutet haben. Vielleicht lässt sich ja dann noch schon mehr sagen. Digital ist das Radio ja schon. Denken Sie an den Podcast. Das ist ja digital, was sonst, ne? Und der kommt dann am Sonntag. Und ja, lassen Sie es gut gehen. Vergessen Sie auch in diesen letzten Wochen des alten Jahres nicht, was?
Ihre Antennen zu erden. I've got a feeling, it's automatic.
Und im Podcast-Bonus-Track bleiben wir noch ein bisschen beim Digital Audio Broadcasting, beim DAB, allerdings in der Fassung von vor 11 Jahren. Da gab es eine Funkausstellung in diesem Jahr 1999, damals noch alle 2 Jahre durchgeführt. Und da machten so 2 Standards, nämlich DAB und DVB-T von sich reden, die offenbar ein bisschen auch in eine Konkurrenzsituation gedrängt wurden, weil man mit DVB-T ja auch Radio hören kann. Und wie wir wissen, klappt das ja auch bis heute ganz gut. Christoph Heinzle berichtet über den damaligen, ja, Kampf der Systeme.
Kein Knacken und kein Rauschen mehr, ein Sound wie von der CD, so soll sich das Radio der Zukunft anhören. Und eigentlich sollte DAB, Digital Audio Broadcasting, schon längst etabliert sein. Doch tatsächlich ist DAB derzeit gerade mal für die Hälfte der deutschen Bevölkerung und in etwa einem Viertel der Fläche zu empfangen. Nun wird die neue, vielseitigere Digitaltechnik DVB-T zur Bedrohung. Und die Skepsis wächst, ob DAB überhaupt noch den Durchbruch schaffen kann, auch bei den Schrittmachern der neuen Radiotechnologie, der ARD. Bei Peter Voss, dem Intendanten des Südwestrundfunks und amtierenden ARD-Vorsitzenden, ist nicht mehr viel von der einstigen DAB-Euphorie übrig.
Wir haben ja DAB sehr unterstützt, weil wir der Auffassung waren, das könnte es sein. Man weiß es immer erst hinterher. Im Augenblick ist für mich die Frage offen. Wir springen jedenfalls bei DAB nicht ab, weil man das wirklich noch nicht entscheiden kann und weil es auch keinen Sinn hat, solche Versuche mittendrin abzubrechen. Sie hören wirklich die unterschiedlichsten Ansichten, Einschätzungen, auch von technischer Seite. Und deshalb wage ich da keine Vorhersage.
Und tatsächlich sind die ARD-Techniker auf dieser IFA in einem Dilemma. Einerseits wollen sie dem digitalen Fernsehen DVB-T zu einem Einstand nach Maß verhelfen, preisen die Vorteile der multimedialen Technik per Antenne. Andererseits wollen die meisten noch an DAB als Digitalradiostandard festhalten. Und so mäkelt etwa WDR-Technikdirektor Dieter Hoff.
Dieses digitale terrestrische Fernsehen hat durchaus auch die Möglichkeit, Hörfunkprogramme mit auszustrahlen. Aber es gibt Probleme bei der mobilen Empfangbarkeit. Das wird aller Voraussicht nach im Auto nicht vernünftig möglich sein. Und dann stellt sich die Frage, ist diese Technologie die richtige für den Hörfunk?
Stimmt nicht, halten die DVB-T-Entwickler entgegen. Das europäische Projekt Motivate zeige, dass die Technik auch mobil funktioniert. Übers IFA-Gelände zieht ein Testbus mit DVB-T-Empfängern seine Runden. Über das bisherige Ergebnis sagt einer der Projektverantwortlichen, Peter Christ von der Telekom-Tochter T-Nova.
Die Messungen der Deutschen Telekom haben ergeben, dass mobiler Empfang möglich ist. Die Fehler und die Ausfälle sind sehr gering. Also das haben wir eigentlich über die letzten 2 Jahre gemerkt. Wir haben es in Laboruntersuchungen festgestellt, aber dann auch im Feld. Man kann also davon ausgehen, dass man auf einer Fahrt von 5 Kilometern vielleicht mal ganz kurz 2, 3 kleine Unterbrechungen hat, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen.
Die Tauglichkeit für den mobilen Empfang ist der Haupteinwand der DAB-Lobby, aber nicht der einzige. Wozu Medien zusammenbringen, die gar nicht zusammengehören, meint WDR-Technikdirektor Hoff.
Es gibt üblicherweise in den Haushalten auch unterschiedliche Stellen, an denen man Hörfunk empfängt und fernsieht. Also das jetzt auf der Übertragungsstrecke und in den Endgeräten zusammenzupassen, ist zwar theoretisch möglich, scheint mir aber in der Praxis nicht so ungeheuer erfolgreich zu sein.
Doch wozu jetzt DAB einführen, wenn doch mit DVB-T bald eine vielfältigere und leistungsfähigere Technik für die drahtlose Übertragung von Bildern, Tönen und Daten zur Verfügung steht, fragen sich die Entwickler der neuen Fernsehtechnik. Die Hersteller von DAB-Empfängern werden angesichts dieser neuen Diskussion etwas nervös. Blaupunkt etwa. Der Autoradiohersteller des Bosch-Konzerns setzt auf seinem Messestand massiv auf DAB und will die hohen Investitionen nicht verloren geben. Blaupunkt-Sprecher Joachim Siedler.
Diese Irritationen sind auch völlig unnötig, denn wir haben ja eine serienreife, serienerprobte Technik hier in Europa. Das ist Digital Radio. Und die sollten wir jetzt mal nutzen und nicht darauf warten, dass womöglich eine andere Technik dieses eines Tages auch umsetzt, wie auch immer.
Mit neuen Angeboten soll DAB dem Kunden schmackhaft gemacht werden. Neu auf dieser IFA, Bewegtbildübertragung, also Fernsehen. Blaupunkt präsentiert ein erstes Auto mit DAB-Bildschirmen. Das Erlanger Fraunhofer Institut zeigt einen tragbaren Empfänger. Aber wegen der geringen Bandbreite von DAB ruckelt das grob aufgelöste Bild und der Audioempfang wird während der Bildübertragung eingeschränkt, räumt Fraunhofer-Entwickler André Heuer ein.
Man will ja auch nicht die ganze Zeit Bewegtbild übertragen, sondern nur bei bestimmten Beiträgen, zum Beispiel bei Nachrichten, die man dann mit interessanten Bildbeiträgen unterlegen will. Da ist auch gar nicht notwendig, eine hohe Tonqualität zu haben. Da kann man zum Beispiel auf Mono umschalten und damit hört sich das eigentlich wieder sauber an und hat eben die Möglichkeit, diesen Zusatzdienst noch unterzubringen.
Doch bei Blaupunkt verkauft man die Bildübertragung als echten Mehrwert. Damit DAB jetzt durchstarten kann, heißt es hier, müsse vor allem das Sendernetz rasch vervollständigt werden. Kritik und Selbstkritik vom Blaupunkt-Sprecher.
Geschlafen haben sich alle Beteiligten in Anführung, aber es ist noch nicht zu spät. Wichtig ist es auch nach wie vor, dass man von Flensburg nach München fahren kann oder etwa von Dresden bis nach Aachen und flächendeckend überall in der Republik, so wie in den Nachbarländern heute schon, DAB Digital Radio empfangen kann.
Doch in vielen Bundesländern verzögert sich der Einstieg in den Regelbetrieb. Übergangsfristen von UKW zu DAB will deshalb schon niemand mehr nennen. Man werde UKW noch lange Zeit parallel ausstrahlen, heißt es. Ein Stück Eingeständnis, das die digitale Revolution im Radio noch auf sich warten lässt.
Unglaublich, vor 11 Jahren der Kampf der Systeme DVB-T und DAB, hier zusammengefasst von Christoph Heinzle im September 1999. Zum Abschluss des Podcastes aus dem Jahre 2010, eigentlich das Jahr, wo die Digitalisierung des Hörrundfunks längst abgeschlossen sein sollte, kehren wir nochmal zurück in das Medienmagazin vom 4. Mai 2002. Da gab es ja auch nach wie vor berechtigte Hoffnungen, vielleicht, dass DAB sich eines Tages durchsetzen könnte. Hören wir, was damals die Probleme waren.
Radio 1 auf Satellit. Astra 1B. Transponder 30. 6,3 Megahertz.
Radio 1 Medienmagazin über UKW, Satellit und Internet. Nach der Digitalisierung im Studio soll sich ja nun auch in diesem Jahrzehnt für Radio 1 Hörer einiges ändern. Stichwort DAB, Digital Audio Broadcasting, also der digitale terrestrische Hörfunk. Wird ja schon seit mehreren Funkausstellungen propagiert, nicht nur für Radio 1, sondern auch für sämtliche deutschen Radiostationen. Es gibt Pläne, bis 2010 das analoge Senden generell zu beenden. Was beim Fernsehen mit DVB-T realistisch scheint, so hat man das Gefühl, ist bei DAB nicht ganz so einfach. Und da man sich nicht nur auf das Gefühl verlassen sollte, begrüße ich im Radio 1 Medienmagazin Jürgen Bischoff. Er ist Medienjournalist mit einem Faible, kann man vielleicht sagen, besonders für diese technischen Plattformen im Kontext der medienpolitischen Debatten. Herzlich willkommen.
Tag.
Es gab ja in dieser Woche in München eine internationale Konferenz, die European Digital Radio Conference. Wie wird denn DAB international diskutiert?
Ja, am weitesten fortgeschritten sind die Engländer. Die haben auch ungefähr zur gleichen Zeit wie hier in Deutschland Digitalradio nun wirklich in den Regelbetrieb eingeführt. Es senden in England inzwischen über 100 Radiostationen digital, viele davon auf einer nationalen Welle. und sehr viele auch im regionalen Bereich. Und in England bemüht man sich sehr stark darum, jetzt auch Empfangsgeräte möglichst auch billig in den Markt reinzubringen. Auch wenn man hierzulande in Deutschland sich das mal anguckt, überhaupt einen Marktüberblick versucht zu gewinnen, es gibt eigentlich fast überhaupt keine relativ billigen Empfangsgeräte. Die einzigen, die so etwas herstellen, ist eine englische Firma, die heißt Videologic. Da gibt es also die ersten Heimgeräte für ungefähr 400 Euro. Aber das soll in der nächsten Zeit billiger werden.
Wie kann das billiger werden?
Naja, also
es ist ja immer so die Sache, dass sich die Katze in den Schwanz beißt. Wenn es keine Abnehmer gibt, können auch die Geräte nicht in Massenzahlen produziert werden. Demzufolge steigt der Stückpreis. Steigt der Stückpreis, ist man wieder nicht als Konsument geradezu aufgefordert, das zu kaufen.
Ja, es war wohl bis jetzt auch immer das Problem, dass also zu wenig Beteiligte sich darum gekümmert haben, die sogenannten Decoder-Chips und Chipsets herzustellen. Und inzwischen sind allein in England 5 verschiedene Konsortien dabei, diese Chipsets ein bisschen billiger zu machen. Und in Deutschland gibt es noch als 6. dazu Blaupunkt, Bosch Blaupunkt, die jetzt auch bei der 2. oder 2.5. Generation dieser Chipsets angekommen sind. Und auf dieser internationalen Konferenz haben alle 6 ihre neuesten Chips vorgestellt. Und in England ist unter anderem dabei die japanische Firma Panasonic, die also neue Chipsets hergestellt hat. Und Tony King-Smith von Panasonic Europe, der setzt auf ein simples Chipdesign, anders als seine Kollegen von Bosch Blaupunkt, die alles Mögliche auf dem Chip integrieren wollen.
In einem Markt mit hohen erwarteten Umsatzzahlen wie beim Digitalradio muss man eine gemeinsame Plattform nutzen. Deshalb sind alle Funktionen von DAB auf der Platine untergebracht. Der eigentliche DAB-Chip, der muss so billig wie möglich sein. Und dann ergänzen wir die Platine um weitere Chips für die jeweiligen zusätzlichen Anwendungen.
Also Panasonic hat schon jetzt auf der letzten Cebit ein Handy vorgestellt, wo auch ein DAB-Chipset drin eingebaut war. Das heißt also, man kann da sogar mit dem Handy DAB-Radio hören. Wahrscheinlich an dem Ohr und in der kleinen Lautsprecher-Variante nicht so in der Qualität, wie man es eigentlich erwarten sollte. Aber Mr. King-Smith, der rechnet also schon mit weiteren Verbindungen.
Die Technologie, die uns mit den jüngsten DAB-Chipsets zur Verfügung steht, versetzt uns in die Lage, demnächst Geräte auf den Markt zu bringen für um die 150 Euro oder noch weniger. Bei der dritten, jetzt bald folgenden Generation erwarte ich sogar schon Preise unter 100 Euro für den simpelsten DAB-Receiver.
Ein anderer Hersteller von Chipsets ist Texas Instruments. Die haben auf der Münchner Konferenz sogar ein ganz kleines Teil vorgestellt, was sie zusammen mit Koreanern hergestellt haben, beziehungsweise was jetzt in etwa 4 Monaten in die Serienproduktion reingeht. Das sind 2 noch kleiner als eine Zigarettenschachtel große DAB-Empfangsgeräte. Der etwas teurere, der hatte sogar einen MP3-Player da drauf. Der lässt sich nutzen als Diktiergerät und hat sogar auch einen UKW-Empfangsteil. Und der soll auf den Markt kommen im Laufe dieses Jahres für ungefähr 300 Euro. Die Billigvariante ohne diese Teile, also MP3 und Diktiergerät, die sollen also bei etwa 150 Euro liegen. Also das sind inzwischen schon Regionen, die in England dort liegen, wo man jetzt allmählich vielleicht sagen kann, wer sich jetzt ein UKW-Radio austauscht und dann ungefähr 300 Euro oder 200 Euro anlegen will für ein gutes neues Radio, der kann also inzwischen auf DAB auch schon zugreifen.
Es gibt ja noch andere Standards wie DVB-T für den Hörfunk oder auch dieses Digital Radio Mondial, DRM, das die Kurz-, Lang- und Mittelwellenausstrahlung revolutionieren soll. Ist das aus dem Blickfeld der DAB-Leute rausgerückt? Sind das, sagen wir mal, 2 andere digitale Verbreitungsformen oder gibt es immer noch einen Konkurrenzkampf?
Also einen Konkurrenzkampf gibt es zum einen sicherlich, zumindest bei DVB-T, aber es gibt inzwischen auch Stimmen, insbesondere von Helvin Lesch, das ist der Chef der Bayerischen Medientechnik, der also versöhnliche Töne hat klingen lassen. Der ist in Bayern allerdings zuständig für beide Techniken, also für terrestrisches digitales Fernsehen und terrestrisches digitales Radio, und hat von daher gesagt, also man sollte nicht glauben, dass die verschiedenen Techniken sich gegenseitig ins Abseits buxieren, sondern sie werden wahrscheinlich nebeneinander existieren. Und es gibt in England inzwischen auch Versuche über DRM, so heißt das Kurzwellenverfahren und Mittelwellenverfahren, sogar Lokalradio oder Regionalradio in unteren Frequenzbereichen zu übertragen. Das wird getestet. Und DRM ist jetzt auf dem besten Wege. Die Standards sind international seit März auch verabschiedet, und man rechnet damit, dass schon Ende 2003, wenn also die nächsten Wellenkoordinierungen gelaufen sein sollten, das muss ja immer Wellen weltweit erstmal geklärt werden, welche Frequenz darf ich denn nutzen, ohne meinen Nachbarn zu stören. Das wird, die nächste Konferenz findet im Jahre 2003 statt und Ende 2003 denkt man dann daran, dass man dann schon in diesem neuen Verfahren DRM senden kann und das im Regelbetrieb.
Wir befinden uns offensichtlich noch in der Übergangszeit, aber jetzt schon mit einer konkreten Perspektive. Im Studio war zu Gast Jürgen Bischoff. Vielen Dank.